Predigt, 2. Mose 14, 13 bis 31. Ich nehme diesen ersten Vers, der jetzt schon zweimal erwähnt worden ist, noch mit dazu aus bestimmten Gründen. Ich lese ihn dann auch gleich. Wir dürfen heute zusammen über einen Text nachdenken, der wohl das größte Wunder der biblischen Geschichte mit Ausnahme der Auferstehung Jesu von den Toten beinhaltet. Das größte Wunder, nämlich die Teilung des Meeres. Aus meiner Sicht sind noch zwei Wunder mit enthalten oder zumindest symbolisch. Ich versuche das dann auch nochmal aufzugreifen. Und ich hatte schon mal, als ich vor einiger Zeit über das Passafest predigen durfte, gesagt, dass die Rettung des Volkes Israel durch das Lammes Blut an den Türen von diesem letzten 10. Gericht, der 10. Plage, ganz eng für mich zusammenhängt mit dem Durchzug durchs Schilfmeer. Deswegen ist es auch witzig, dass Daniel mich gebeten hat, weil er abwesend ist, die Predigt heute zu halten. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das Volk Israel kam letztlich als Freund nach Ägypten. Man hatte dort das beste Land bekommen. Die Ägypter haben das Volk dann immer mehr vereinnahmt und sie letztlich dann sich untertan gemacht, sie versklavt und sie hatten keine Rechte mehr, mussten arbeiten und haben gearbeitet bis zum Tod. Das war so deren Leben. Der Pharao, für mich ein Sinnbild des Satans, wollte das Volk nicht hergeben, aber Gott hatte sich dieses Volk auserwählt, weil es das kleinste aller Völker war und weil er es lieb hatte und wollte es natürlich retten. Und nach ungefähr 400 Jahren dieser Knechtschaft hat dann so ein Tauziehen begonnen um dieses Volk. Der Satan wollte es nicht hergeben, Gott hat auf der anderen Seite gezogen und schließlich kam es dann zu der letzten Plage, zu dem letzten Vorgericht, würde ich mal sagen, wo das Volk dann aber Gott glaubt, nämlich, dass es gerettet würde vor diesem Gericht, wenn es denn das Blut an die Türen streicht. Und das hat das Volk dann auch erlebt, hat sich also so für Gott entschieden, würde ich mal sagen, und ist dann auch aus Ägypten erstmal weggegangen und war jetzt, an der Stelle sind wir am Meer. Und für mich ist dieses durchs Meer hindurchziehen, auf der anderen Seite wieder rauskommen, so ein Sinnbild für die Taufe, die wir auch erleben nach der Bekehrung. Ich versuche das auch dann ein bisschen aufzuzeigen. Und vielleicht können wir vor dem Hintergrund den Text hier zusammen betrachten. Ein weiterer Gedanke noch, den hatten wir zuletzt mal in der Leitungssitzung aufgegriffen, der resultiert aus dem Männerfrühstück. Den können wir vielleicht auch noch einfließen lassen an der Stelle. Wir sind jetzt hier zusammen, weil wir Gottesdienst feiern. Und das ist nicht so, dass jetzt nur Gott uns dient, sondern dass wir hauptsächlich da sind, um Gott anzuschauen, um ihn anzubeten, um ihn zu betrachten, um von ihm zu lernen. Und gleichzeitig wird er uns dann aber natürlich auch Segen zurückgeben. Und das ist, glaube ich, auch diese Stelle oder dieser Text ist auch dazu geeignet, die Größe Gottes vor Augen zu haben und ihn anzubeten. Ich bete jetzt noch, dann lese ich den Text und dann werde ich einige Verse rausgreifen, nicht alle, und zu einigen Versen was sagen. Ihr könnt ja im Hauskreis dann auch nochmal nacharbeiten und das ein bisschen anders gewichten, aber ich denke, es sind wichtige Aspekte. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen, Herr. Auf dieser schönen Wiese, unter der schönen Sonne, soweit gesund, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben und dass wir auch mit deinem Wort nicht alleine sind, sondern dass dein Geist es uns aufschließt. Und ich danke dir auch, Herr, dass selbst wenn wir dich jetzt noch nicht von Angesicht gesehen haben, wir trotzdem wissen und gewiss sind, dass du da bist, weil du uns aufgeschlossen hast, wer die Schöpfung gemacht hat, die so unendlich groß ist. Und du hast uns auch im Herzen Veränderung geschenkt, Herr Jesus. Du hast uns gezeigt, dass wir Sünder sind und dass wir ohne dich, ohne das Blut deines Sohnes nicht in den Himmel kommen können. Ich möchte dich einfach dafür loben, dich preisen, dir danken und dich jetzt bitten, dass du, so wie wir gesungen haben, dass du wirklich zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, dass du uns anrührst, Herr, dass du uns ermutigst und stärkst und dass du uns auch in die Anbetung führst, Herr Jesus, deine Größe zu sehen und auch die Tragweite dessen, was du für uns getan hast, Herr. Amen. Ich lese jetzt aus 2. Mose 14, ich nehme den Vers 13 noch mit, den Alfred schon erwähnt hatte, über den der Frank letzte Woche auch kurz gesprochen hat. Da sprach Mose zum Volk, also 2. Mose 14 ab Vers 13, da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir, sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mittendurch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Da hob sich der Engel des Herrn, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharaos, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Meer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über das Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wie der Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Wir wollen es ganz kurz, das gehört irgendwie dazu, ich glaube, der Frank hat es letztes Mal auch schon ein bisschen aufgegriffen, diese Örtlichkeit nochmal kurz vor Augen führen, wo das alles passiert ist. Und ich kann nur sagen, das ist kompliziert. Also in den Kommentaren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wo die genau durch das Meer sind, weiß man offenbar nicht. Wer die MacArthur Studienbibel hat, der kann auf Seite 143 so eine Landkarte anschauen. Ausgezogen ist das Volk aus dem Ort Ramses. Und dann sind sie nach Sukkot, das kann man in den Kapiteln 13 lesen. Von Sukkot aus sind sie nach Etham, das ist noch alles ziemlich sicher. Und von Etham sollten sie dann sich lagern bei Pi Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer. Weil sie später zu dem Berg Sinai gezogen sind, geht man davon aus, dass sie dann südlich gezogen sind und eben dann wohl durch die Ausläufer des Roten Meeres, das auch eben Schilfmeer genannt wird, gezogen sind. Ich dachte erst, dass es schlüssiger wäre durchs Mittelmeer, aber das Mittelmeer heißt nicht Rotes Meer, deswegen davon auszugehen, dass sie eben nach Süden gezogen sind und dann durch dieses Meer die Verlängerung des Suezkanals oder vielmehr der Suezkanal verlängert diese Meerstelle jetzt. Und es waren, das dürfen wir uns auch vor Augen halten, nicht irgend ein paar Leute, die da durch sind, also nicht nur 600.000, sondern 600.000 Männer. Und man geht davon aus, dass es 2 Millionen waren, die da gelagert sind und die durch das Meer durchgezogen sind. Also kann man sich mal vorstellen, wie breit es gewesen sein muss, wie lange das gedauert hat. Das war Wahnsinn. Wir wollen jetzt einige, wie gesagt, einige Verse anschauen. Ich greife nochmal, ich hoffe, ich langweile euch nicht, diesen Vers 13 auf. Diesen ersten Vers und da zwei Aspekte, nämlich zum einen, denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Obwohl das Volk Israel, im Vers vorher lesen wir das schon wieder, gemurrt hat und eigentlich nach Ägypten zurück wollte, tadelt Gott es nicht, sondern gibt ihnen die Verheißung, dass er die Ägypter, die sie ungefähr 430 Jahre lang gequält, unterdrückt, ausgebeutet, erniedrigt, gefangen gehalten haben, in einem Augenblick wegnimmt, im Wasser vertilgt und vernichtet, sodass sie nicht mehr lebend sehen müssen. Also in einem Augenblick hat Gott alles das weggenommen, was das Volk Israel, sein Volk, ungefähr 400 Jahre lang unterdrückt, gequält und gefangen gehalten hat. Und ich dachte mir, wenn man sich das so vor Augen hält und den Vers aus Micha 6, Vers 19 sich anschaut, der oft im Abendmahl auch verwendet wird, da steht, er wird sich unser wieder erbarmen, Gott hat sich über das Volk erbarmt, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Dann könnte man übertragen auf uns auch, ausgehend von dieser Textstelle, folgende Überlegung haben: Wenn Gott allein für sein Volk streitet und sie durch das Wasser oder das Meer von der Macht, von dem Fluch der Ägypter befreit, dann befreit er auch uns in einem Mal durch das Sterben seines Sohnes am Kreuz auf Golgatha von der Macht der Sünde, die uns auch jahrelang geknechtet und unterdrückt in Gefangenschaft gehalten hat. Und ebenso wie bei den Ägyptern war es auch bei unserer Bekehrung so, dass Gott alleine gehandelt hat und dass ihm alleine die Ehre gebührt. Und wenn wir bei dem Erlösungswerk von Golgatha bleiben wollen, dann bewirkt es für jeden, der es in Anspruch nimmt, für sich selber in Anspruch nimmt, dass seine Sünden nicht mehr existent sind, sind weg. Klammer auf, ebenso die Ägypter waren dann nicht mehr existent, Klammer zu. Wenn unsere Sünden nicht mehr existent sind, dann kann Gott ihre nicht mehr gedenken. Auch Israel hätte dann nicht mehr an Ägypten denken müssen. Und wenn unsere Sünden weg sind, dann können sie uns auch nicht mehr verklagen. Und die Ägypter konnten Israel auch nicht mehr verklagen. Und unsere Sünden haben keine Macht mehr über uns. Besitzen keine Macht mehr über uns, ebenso wenig wie die Ägypter, weil sie tot waren, keine Macht mehr über das Volk Gottes hatten. Ägypten hatte Israel in seinen Klauen über ganz viele, viele, viele Jahre hinweg. Ebenso glaube ich, dass Sünden Menschen in seinen Klauen haben können. Und wenn wir uns Jesus zuwenden, dann kann diese Macht der Sünde weggenommen werden, die Klaue der Sünde gelöst werden. Ich fand die Parallele irgendwie interessant, bemerkenswert und sollte uns einfach dankbar sein lassen. Weil wir aber wissen, wenn wir weiterlesen, dass die Ägypter sich dann manchmal nach Ägypten zurückgesehnt haben, warum auch immer. Und weil auch wir wissen, dass die Sünde uns immer wieder anficht und einholt, wir also auch immer wieder mit Sünde zu kämpfen haben, könnt ihr mal in einem Exkurs, und da motiviere ich euch, in den Hauskreisen darüber nachzudenken, sich dem Gedanken widmen, was es heißt oder bedeutet vor dem Hintergrund, wenn in Römer 6 ab Vers 6 sinngemäß es heißt, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Also obwohl sie ja irgendwie noch da ist. Und wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus und lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Gott hat die Sünde zwar weggenommen, indem Jesus gestorben ist am Kreuz für die Sünde, sie ist aber noch da. Gleichwohl werden wir aber aufgefordert, der Sünde nicht mehr zu dienen. Und ich denke, man kann sagen, dass man dient vielleicht einem Sklaven. Die Sünde kann einen versklaven, wenn sie aber weg ist, wenn wir sie abgeben, am Kreuz einfach uns wegnehmen lassen, dann hat sie keine Herrschaft mehr über uns. Wenn wir unser Leben mit Jesus in den Tod geben, symbolisch gesehen, dann sind wir frei von Sünde, weil Jesus ja für diese Sünde bezahlt hat. Er hat alles getan, um diese Sünde zu tilgen, hat aber auch die Schuld dafür auf sich genommen. Wenn im Strafrecht jemand irgendwas, eine Straftat begeht und dafür bestraft wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe und diese Strafe dann erledigt hat, also lang genug im Gefängnis war oder das Geld bezahlt hat, dann ist diese Tat einfach erledigt. Dann kann man sie ihm auch nicht mehr vorhalten und ihn nochmal einsperren, sondern dann ist es erledigt. Und so, glaube ich, können wir es auch sehen, wenn Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, dann sind wir der Sünde gestorben. Und in einem Kommentar habe ich noch gelesen, das war so schön, so eindrücklich, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann anders erwähnt: Die Sünde kann einem Toten nichts mehr sagen. Also wenn wir unser Leben mit Jesus in den Tod gegeben haben, dann kann uns die Sünde nichts mehr sagen, weil wir der Sünde gestorben sind. Aber vertieft es gerne mal im Hauskreis, das sind ganz wichtige Verse. Über die kann man sicher eine Stunde oder zwei reden. Und wenn ihr in dem Hauskreis nur diese Sachen verinnerlicht, dann war es der Hauskreis, glaube ich, wert. Es sind noch andere Anmerkungen, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, um es zu verstehen und auch zu begreifen und auch zu leben, dann, was letztlich ja darum geht. Ich lebe dann nicht mehr selber, sondern ich lebe Jesus. Die Stelle, der zweite Teil des Verses, Vers 14 eigentlich, den Alfred und Renate auch aufgegriffen haben, hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich will es ganz kurz machen. Wir neigen, so wie Renate auch, alle dazu, für uns selber zu streiten, wenn uns Unrecht getan wird oder wenn wir ungeduldig werden. Da bin ich der Allererste wahrscheinlich, der dann losschreit. Aber so wie Renate auch gesagt hat, es ist, glaube ich, geistlich wertvoll, wenn wir es lernen und wenn wir uns immer wieder klar machen, es ist noch jemand über uns, der schon für uns streitet und der uns schon sieht und unser Schicksal sieht. Bei den Ägyptern war es ja auch so, die haben auch nach 400 Jahren irgendwann mal die Geduld verloren, das versteht man, aber letztlich haben sie dann auch gar nichts zu ihrer Befreiung tun können, ne, sondern mussten dann einfach zusehen, wie Gott handelt. Gott will uns manchmal auch formen und schleifen, indem er uns Geduld auferlegt. Und das ist, denke ich, auch ein Ausdruck geistlicher Reife und Gottvertrauen, wenn wir in verschiedenen Situationen, wo wir einfach mit unserer Fähigkeit ans Ende kommen, Gott machen lassen, ihm vertrauen. Ich lese noch den Vers aus Matthäus 10, Vers 19, der das so eindrücklich widerspiegelt. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Wir haben einen Gott, der auch unser persönliches Einzelschicksal sieht und dem auch nichts entgleitet, nicht das Weltgeschehen, aber auch nicht unser Schicksal, und der für uns, wenn es notwendig wird, auch für uns streiten wird. Wir möchten weitergehen zu dem Vers 16. Da steht: Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer. Ich möchte auf den Stab kurz eingehen. Natürlich nicht nur auf den Stab, sondern auf den Stab und den Mose. Aber es ist der Stab, der vorher von Mose gebraucht wurde, um die Plagen über die Ägypter zu bringen. Und dieser Stab, der wird jetzt verwendet, um das Meer zu teilen. Und interessant fand ich es, dass Gott Mose mit einbezieht in dieses Wunder, obwohl er es überhaupt nicht gebraucht hätte. Er hätte das Meer auch ohne den Mose teilen können, aber er hat Mose mitgenommen. Und ich glaube, ein Aspekt war, dass er sich einfach nochmal eindrucksvoll vor dem Volk zu seinem Knecht Mose stellt. Das wird im Vers 31 deutlich, den Alfred vorgelesen hat, wo es heißt, sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und auch in Kapitel 19, Vers 9 wird das nochmal aufgegriffen, dass es Gott wichtig war, den Mose als den Führer des Volkes zu stärken, denn der hat ja dann durch die Wüstenwanderung noch einiges zu erdulden. Und insoweit hat sich Gott einfach zu seinem Knecht bekannt. Er fördert dadurch und stärkt auch den Glauben des Mose selbst, denke ich, seine Position im Volk natürlich. Und gleichzeitig motiviert er das Volk, Mose nachzueifern und eben an Gott festzuhalten. Und ich denke, es war für das Volk auch ein noch wahnsinniger Glaubensschritt. Das muss man sich mal vorstellen. Da geht einfach das Meer auseinander, das sind riesige Mauern links und rechts, und dann soll das Volk da reingehen. Im Hebräer 11, Vers 29 steht, dass es eine große Glaubensprüfung für das Volk auch war, sich da hineinzubegeben. Und ich denke, es war für das Volk hilfreich, dass es gesehen hat, der Stab, der vorher schon verwendet wurde, um die Plagen zu initiieren, der teilt jetzt das Meer, deswegen können wir vertrauen. Wenn Gott es einfach aufgemacht hätte, wäre es vielleicht schwieriger gewesen für das Volk, da durchzuziehen. Also Gott hat mit allem, was er tut, so seine Intention und seine Gedanken bei den Menschenkindern. Auch wir können uns von Gott gebrauchen lassen, oder vielmehr möchte Gott uns auch gebrauchen. Zwar sicher nicht so wie Mose, eine ganz besondere Person dieser biblischen Geschichte, aber vielleicht auf anderem Weg, anderen Menschen das Heil zu zeigen oder andere geistlich zu motivieren. Und ich möchte uns einfach animieren, dass wir uns mehr von Gott gebrauchen lassen, anderen zu helfen und für andere Segen zu sein. Und ich möchte an der Stelle Theo Flach kurz zitieren, zwar nicht wörtlich, aber Theo Flach, der viele Jahre Gemeindeleiter und Ältester war, der hat in einer Bibel- und Gebetsstunde mal Folgendes gesagt. Das fand ich so eindrücklich und das hat sich bei mir so eingeprägt. Wir müssen nicht bei allem, jedem Wort, das wir sagen, anderen das Evangelium hinschleudern. Manchmal ist das auch unangebracht vielleicht. Aber er hat gesagt, wir können Gott darum bitten, dass er uns Gelegenheiten gibt. Und ich fand das so schön entlastend. Mir wird es manchmal auch zu viel, wenn Druck entfaltet wird, du musst. Wir müssen uns die Liebe Gottes überhaupt nicht erkaufen und das Heil auch nicht, weil wir sind geliebt, so wie wir sind, und wir müssen gar nichts tun. Aber wenn wir wissen, dass Gott uns gebrauchen will in seiner Heilsgeschichte, in seinem Heilsplan, dann können wir auf den Gedanken kommen und sagen, okay Gott, wir könnten zum Beispiel auch beten, Gott, du weißt, dass ich eigentlich nichts richtig kann und dass ich auch Angst habe, vielleicht eine schwere Zunge habe wie dieser Mose. Aber wenn du willst, dass ich an deinem Plan für Rettung mitwirke, dann gebrauche mich einfach. Gib mir Gaben, gib mir Mut, gib mir Fähigkeiten, gib mir Kraft, gib mir Zeit und gib mir Gelegenheiten, dein Wort freimütig zu predigen. So ähnlich könnte man vielleicht beten und dann einfach mal schauen, was Gott tut. Aber ohne, dass man muss, sondern dass man sich einfach Gott freiwillig zur Verfügung stellt, weil er uns ja auch errettet hat. Und wie sehr würden sich Menschen geehrt fühlen, wenn irgendeiner der großen Politiker sagt, dich brauche ich. Da würden doch alle sagen, ja cool, ich mache alles, was du willst. Ich will auch ins Fernsehen, ich bin wichtig. Und da sagt der Schöpfer aller Dinge, er will uns kleine Menschen, die wir kraftlos sind, gebrauchen, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Wir schauen uns die Verse 17 und 18 an. Da habe ich ein bisschen gestockt bei den Versen. Sieh, ich will das Herz der Ägypter verstocken, darum geht es mir jetzt nicht, dass sie hinterherziehen, sondern und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht und seiner Wagen und Männer. Das kommt dann im nächsten Vers nochmal. Herrlichkeit erweisen. Gott verherrlicht sich im Gericht über die Ägypter. Da haben wir gedacht, okay, Verherrlichung im Gericht, Verherrlichung im Gericht über seine Geschöpfe. Irgendwie erst gedacht, ein bisschen komisch vielleicht, aber Verherrlichung heißt nicht, dass sich Gott gefreut hat über das Leid der Ägypter oder dass er in Jubel ausgebrochen wäre, weil die Ägypter jetzt im Meer versunken sind, überhaupt nicht, sondern es ging um die Verherrlichung seiner Allmacht, glaube ich, um den Beweis und die Anerkennung seiner Gottheit. Um den Beweis und die Anerkennung seiner Gottheit. Auch darüber könntet ihr im Hauskreis nochmal nachdenken, was es für euch heißt oder wie ihr den Vers versteht, wenn sich Gott an den Ägyptern oder an dem, was da mit den Ägyptern passiert, verherrlicht. Für mich ist es, dass die Ägypter eben anerkennen müssen, ja, es ist Gott. Gestern am Büchertisch war ein Mann, ein Darwinist hat er sich genannt, also nach dem Erfinder der Evolutionstheorie, der hat gesagt, der hat nur das Alte Testament gelesen, der sagt, mit so einem rachsüchtigen Gott, der vernichtet, was ihn nicht huldigt, möchte er nichts zu tun haben. Und das trifft ja in etwa die Stelle, wir schauen uns mal näher an, ob man den Satz einfach so stehen lassen kann oder muss. Gott erweist seine Herrlichkeit und seine Macht im Gericht, indem er den Pharao, trotz dessen außergewöhnlich irdischer Macht, also das war ein Machthaber, glaube ich, wie es ihn heute auf der Welt nicht gibt, mit all seinem Stolz, mit seinem Hochmut, mit all seiner Streitmacht, in die Knie gezwungen hat und im Meer verschlingt. In Vers 25b heißt dann, lasst uns fliehen vor Israel, der streitet für sie wie der Ägypten. Da haben die Ägypter dann erkannt, dass sie eine Niederlage erleben werden, weil nämlich der allmächtige Gott für sein Volk wieder die Ägypter streitet. An der Stelle haben sie es erkannt. Ich meine, sie hatten es 10-mal vorher auch schon erkannt, aber an der Stelle nochmal. Die Ägypter hatten, ich habe geschrieben, 10 Plagen lang Zeit und außerdem hatten sie noch letztlich 10 Wunder plus das 11. Wunder, nämlich die Mehrteilung, die Gelegenheit, den allmächtigen Gott Israels anzuerkennen, haben auch die Gelegenheit gehabt, ihm zu folgen. Denn sie haben nicht nur gesehen, wie er Gericht über sie bringt, sondern er hat auch gesehen, wie er die, die zu seinem Volk zählen, schützt. Gleichwohl wollten sie nicht. 10-mal nicht und beim 11. Mal, gut, da ist das Herz nochmal verstockt worden, aber auch da, glaube ich, hätten sie, wenn sie gewollt hätten, noch umkehren können. Sie wollten es aber nicht. Und da ist für mich so die Frage, kann man dann, wenn Gericht kommt, das Gott ja auch angekündigt hat, kann man dann sagen, Gott rächt sich an den Ägyptern? Schwierig. Ich lese euch mal, was ein geistlicher Kommentar dazu sagt. Der sagt, zur Verstockung der Herzen der Ägypter durch Gott und zu Gottes Verherrlichung am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, schreibt Matthew Henry, es ist gerecht bei Gott, diejenigen seinem Zorn zu unterwerfen, die lange dem Einfluss seiner Gnade widerstanden haben. Er verkündet hier seinen Sieg über diesen widerspenstigen und überheblichen Rebellen. Gott hat das Gericht nicht einfach über die Ägypter gebracht, sondern die hatten ganz, ganz viel Zeit, ganz viele Möglichkeiten, den Gott Israels zu erkennen, haben es nicht getan. Aus meiner Sicht ist es nicht Rache Gottes, sondern es ist einfach die Konsequenz, die er angekündigt hatte und die hatten die Gelegenheit, sich für Gott zu entscheiden, haben es aus irgendeinem Grund nicht getan. Aber das sollte uns auch zum Nachdenken bringen, wer andauernd das Evangelium hört, also sozusagen mit der Gnade Gottes beseelt ist, der sollte und sie nicht annimmt aus irgendeinem Grund oder es immer auf die lange Bank schiebt, der sollte sich dessen bewusst sein, dass irgendwann mal so ein Zeitpunkt eintreten kann, wo es eben dann auch kein Zurück mehr gibt, wo vielleicht dann auch das Herz verstockt wird und wo man eben nicht mehr Zugang zum Heil hat. Und deswegen, wenn Gott jetzt ruft und einer von uns nicht sicher ist, dass er errettet ist, dann sollte er es wirklich tun. Es ist nicht schwer, einfach sein Herz zu öffnen, es Jesus zu geben und die Schuld am Kreuz vernichten zu lassen. Für mich ist dieses, weil ich schon mal sagte, dass Pharao ein Bild für den Satan ist, ist dieser Sieg, den Gott hier im Meer erringt, noch viel weitergehend, nämlich letztlich eine Vorschattung auf das, was auf Golgatha passiert, als Gott nämlich über die Sünde, über den Satan und über das Böse den Sieg erringt. Und so wird es letztlich auch jeder größten irdischen Macht gehen oder auch den stolzesten Gottesleugnern, jedem Menschen, der Gott verachtet oder Gott eben ausschließt, der ihn auch in der Schöpfung verleugnet. All denen wird es auch so gehen oder auch die Christen verfolgen, dass irgendwann, so wie die Ägypter in dem Vers 25b im Gericht anerkennen müssen, ja, du bist doch Gott. Ich denke mir das oft, wenn ich mit Menschen spreche, die kein Interesse haben an dem Evangelium, die sich überhaupt keine Gedanken machen über das, was nach dem Tod kommt oder eben ganz bewusst, so wie der Mann gestern am Büchertisch, Gott ablehnen und ausschließen und meinen, es ist alles Zufall, dann denke ich mir so für mich, okay, dir werden die Augen im Gericht dann spätestens auch noch geöffnet werden. Wir wollen aber nicht nur bei dem Gericht bleiben, denn die Verherrlichung Gottes geschieht ja in dem gleichen Atemzuge auch durch Errettung und Erlösung des Volkes, denn sein Eigentumsvolk wird ja hindurchgetragen durch das Gericht und befindet sich dann trockenen Fußes auf der anderen Seite. Und auch im Verhältnis zu uns verherrlicht sich Gott ja, indem er uns erkannt und indem wir ihn erkennen durften, indem er uns errettet und erkauft hat durch sein Erlösungswerk auf Golgatha. Schlussendlich kann man sagen, dass Gott am Ende so oder so verherrlicht wird. Entweder durch sein erlöstes Volk, das ihm singt, so wie die Ägypter dann auch, als sie auf der anderen Seite sind, ihm singen. Da wird dann nächste Woche sicher gepredigt werden. Oder eben, er erfährt seine Verherrlichung durch die Menschen, die im Gericht sind, weil sie nämlich auch anerkennen müssen, ich habe auf das falsche Pferd gesetzt und Gott ist der allmächtige und alleinige Gott. Ich denke da an den reichen Mann bei der Geschichte von Lazarus, der dann auch erkennt, dass der Lazarus auf der richtigen Seite und er auf der falschen Seite ist. Und ich möchte noch was Allgemeines sagen zu Gericht und Herrlichkeit. Denn es könnte jemand hier jetzt sagen, was geht es mich an, Gericht, ich bin ja errettet. Aber wir sollten uns, glaube ich, bewusst machen, dass gerade bei dieser Geschichte Lazarus und reicher Mann, dass es Realitäten sind, die sich da widerspiegeln. Die Renate hat es ja auch gerade aufgegriffen, dass Olaf jetzt in der Herrlichkeit ist, also in der Ewigkeit, weil er nämlich gerettet ist. Und dass es dort um ewige Zeiträume geht. Und das sollte uns einerseits, wenn wir wissen, dass wir erkaufte und erlöste Menschen sind, zu tiefer Dankbarkeit führen. Es sollte uns immer wieder dankbar sein lassen dafür, dass wir, Renate hat es so schön gesagt, das fand ich so bemerkenswert, dass sie sich freut, natürlich nicht, dass Olaf gestorben ist, aber sie freut sich, dass Olaf am Ziel ist. Und das fand ich so bemerkenswert, dass jemand, der den Ehemann verliert, sagt, ich habe gleichzeitig aber auch noch Freude, weil er am Ziel ist. Und dieses Ziel werden wir auch erreichen, wenn Jesus in uns wohnt. Und wir sollten dankbar sein. Ich bin ein vergesslicher Mensch und deswegen hilft mir das Abendmahl immer recht gut, oder alle zwei Wochen sich einfach bewusst eine Stunde Zeit zu nehmen und ausschließlich darüber nachzudenken, dass Jesus für mich gestorben ist und mich errettet hat. Und ich hoffe, dass die 90% oder 95%, die da nicht oder nie teilnehmen, dass die irgendeinen anderen Platz finden, diese Dankbarkeit auszudrücken. Ich möchte euch einfach Mut machen, auch den Gedanken mal wirken zu lassen und euch zu überlegen, wann und wo und wie bin ich denn dankbar, dass ich erkauft bin. Und das Abendmahl hat Gott ja nicht einfach so eingesetzt, sondern er weiß, es ist notwendig, weil wir vergessliche kleine Menschen sind. Und umgekehrt soll es uns im Hinblick auf die Verlorene mit heiligem Schauder erfüllen, weil ich glaube, dass jeder von uns in seiner Familie oder in seiner nächsten Umgebung auch Menschen hat, die nicht Christen sind, die nicht errettet sind, die eben dem Gericht entgegengehen würden, wenn sie nicht sich noch bekehren können. Das sollte uns auch ermutigen, für diese Menschen zumindest zu beten. Das Evangelium sollte man ihnen schon mal erklärt haben, aber wir sollten nicht aufhören zu beten, weil überzeugen und bekehren können wir sie nicht. Aber wir können Gott anflehen, dass er die Herzen dieser Menschen, die uns ja lieb sind, erweicht, um zu verhindern, dass sie ewig in der Hölle sind mit diesem reichen Mann. Verse 19 und 20. Jetzt ist es verblättert. Da erhob sich der Engel des Herrn, der vor dem Heer erst hergezogen ist. Der hat sich dann hinter das Heer gestellt und hat sich zwischen das Heer und die Ägypter gestellt, um sie zu schützen. Wir wollen kurz anschauen, wer der Engel des Herrn ist, der in der Wolkensäule, in der Feuersäule erschienen ist. Ich nehme es vorweg, versuche es dann in drei Punkten kurz darzustellen, wieso das so ist. Der Engel des Herrn ist der Herr Jesus Christus in einer Erscheinung vor seiner Menschwerdung. Und gleichzeitig für mich auch eine Vorschattung, vielleicht diese Ereignisse, wo er als Engel des Herrn erscheint, eine Vorschattung auf seine Erscheinung als Mensch im Neuen Testament. Drei Punkte. Einmal, die Schrift zeigt uns auf, dass der Engel des Herrn Gott ist. Also es ist sicher Gott. Es wird deutlich, als der Engel des Herrn Hagar in der Wüste erscheint. Das könnt ihr nachlesen. Abraham auf dem Berg Moria, Jakob oder Mose im brennenden Dornbusch und auch Gideon fürchtete sich zu sterben, weil er Gott gesehen hat, als ihm der Engel des Herrn begegnete. Diese Bibelstellen sind überzeugender Beweis dafür, dass eben Gott gemeint ist und nicht, Anführungszeichen, nur ein Engel, sondern es ist Gott, der da erscheint. Weitere Argumente dafür, dass es die Person Jesu der Gottheit ist, nämlich die zweite Person, nämlich der Vater, Sohn und Heiliger Geist, also die zweite Person der Gottheit ist der sichtbare Gott des Neuen Testamentes. Wir lesen, dass wir, wenn wir Jesus sehen, auch Gott sehen. Jesus konnten die Menschen damals von Angesicht sehen, Gott nicht. aber der sichtbare Gott ist eben in Person Jesu auf die Welt gekommen. Der Engel des Herrn erscheint auch nur im Alten Testament, also er wird nur im Alten Testament erwähnt und im Neuen Testament, nachdem Jesus Mensch geworden war, nicht mehr, was ja dann auch logisch ist, ne? Wenn er im Alten Testament als Engel des Herrn auftaucht, im Neuen Testament als Mensch, dann taucht im Neuen eben nicht mehr als Engel des Herrn auf. Sowohl der Engel des Herrn als auch Christus wurden jeweils vom Vater gesandt. Und der Engel des Herrn konnte nicht der Vater und auch nicht der Heilige Geist sein, weil beide im Gegensatz zu Jesus unsichtbar sind und die Eigenschaft der Immaterialität besitzen. Und dann noch weiter ist so schön, dass es hier heißt, dass die Wolke dem Volk Israel Licht spendet, nämlich Rettung symbolisierend und den Ägyptern die Finsternis zuwendet, nämlich Verderben, Gericht. Da lesen wir aus Jesaja 9, Vers 1, das Volk sieht ein großes Licht, nämlich der angekündigte Retter. Oder in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Oder im Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Also immer wenn von dem Licht, das in die Welt kommt, die Rede ist, dann ist Jesus gemeint. Und deswegen ist dieser Engel des Herrn eben Jesus selber. Das spielt dann noch eine Rolle für mich jedenfalls. Kommen wir noch drauf. Und wenn man diese Wolken soll, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir das verrückt vor, ne? Wenn ich irgendwo hingehen muss und da ist immer so eine Gott in Form der Wolkensäule da. Am Tag Wolke und Nacht Feuer. Ich weiß immer, wo ich hingehen muss. Ich kann eigentlich gar nicht abweichen und gehe dann auch mit ihm irgendwie durchs Meer. Wir würden es uns auch manchmal wünschen, glaube ich, oder? Dass wir genau wüssten, okay, Gott, jetzt geh mal genau vor mir, mach die Fußspur da und zeig mir, wie es geht. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so sehr benachteiligt im Vergleich zum Volk, denn wir haben ja den Heiligen Geist in uns, der in uns wohnt, mit dem wir versiegelt sind, also mit einem anderen Teil der Gottheit. Und der schließt uns das Wort Gottes auf und gibt uns auch Verständnis für bestimmte Dinge, lehrt uns vielleicht manchmal auch Geduld, aber ich denke, wir können dann mit Psalm 119, Vers 105 sagen und uns auch insoweit beruhigen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir haben zwar nicht die Wolkensäule, die uns vorangeht, aber wir haben das Wort Gottes, der Heilige Geist hilft uns, es zu verstehen und dieses Wort soll uns Richtschnur auf unserem Weg sein. Und insofern kann man vielleicht auch sagen, dass diese Wolkensäule übertragen auf uns auch ein Symbol für den Heiligen Geist ist, die war ja immer da, der Heilige Geist ist immer bei uns, ist in uns. Wir wollen uns jetzt noch den Vers 22 anschauen. Da heißt, und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Also 2 Millionen Menschen gehen in einen riesigen Schlund, links und rechts riesige Mauern. Da wird's einem vielleicht schon ein bisschen anders. Ich lese euch dazu Verse aus Römer 6, Vers 3 und 4. Die stehen vor den Versen, die ich vorhin schon mal ein bisschen zitiert hatte. Also dieses Römer Kapitel 6, die ersten Verse könnt ihr euch im Hauskreis mal zu Gemüte führen. Da steht, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich habe das hergeschrieben, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. An der Stelle geht es jetzt nicht um die Wassertaufe, sondern es geht um die Taufe auf Christus. Das heißt, wir legen unser altes Leben auf Jesus in den Tod, aber das wird symbolisiert in der Wassertaufe. Und diese Wassertaufe stellt dar, wie der Gläubige, wir haben es ja vor kurzem erlebt hier in dem Swimmingpool, wie der Gläubige in die finsteren Wasser des Todes, in Jesu Tod sozusagen eingetaucht wird, sich also eins macht mit dem Tod Jesu, untergeht, auch nicht mehr sichtbar ist zunächst mal. Und diese Wassertaufe zeigt dann die Auferstehung des neuen Menschen. Er tauchte wieder auf, in und gleichsam mit Christus, um in einem neuen Leben zu wandeln. Wir bekennen also in der Taufe, dass unser alter Mensch, unser altes Ich, mit Christus gekreuzigt ist, dass der alte Mensch sozusagen starb mit all dem, was ihn verdirbt und auch im Wasser bleibt. Und nach dem Auftauchen der erneuerte Mensch lebt, der jetzt sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und diese Vorgänge, die da im Kopf eines Menschen passieren, nämlich dass er sich mit all seinem Schlechten in den Tod gibt mit Jesus, was wir in der Taufe symbolisieren, als dieses Untertauchen in die Tiefe und dieses Auftauchen, all das, das spiegelt sich für mich so schön wider in dem, was wir hier sehen. Die Begebenheit, als das Volk durch das gespaltene Meer hindurchzieht, sich sozusagen in die dunklen Tiefen des Meeres begibt. Zwar hat die Wolkensäule geleuchtet, aber gleichwohl war es tief, es war Wasser. Es war auch bedrohlich sicher. Zwischen den Mauern. Und dann kommt sie auf der anderen Seite wieder nach oben und lobt Gott, so ähnlich wie der Täufling wieder aus dem Wasser heraufgehoben wird. Und gleichzeitig, so wie wir symbolisieren, dass wir unser altes Leben, unsere alte Schuld im Wasser lassen, gleichzeitig ist es da so, dass alles, was die Ägypter so drangsaliert hat, über viele Jahre im Wasser bleibt. Nämlich die Ägypter, die werden sozusagen abgeschält. Das Volk kommt ohne die Ägypter wieder aus dem Wasser raus. Und das Schöne ist, dass das alles, obwohl es im Alten Testament spielt, aber in der Gegenwart des Engels des Herrn passiert. Und wenn der Engel des Herrn Jesus ist, dann spielt sich das alles in der Gegenwart Jesu ab. Und deswegen sind für mich diese Zusammenhänge zwischen dem, was wir an Bekehrung und Taufe erleben, mit dem so wunderbar zu sehen. Und vielleicht kann jeder von euch über die eigene Bekehrung an der Stelle mal nachdenken. Wann hat ihn Jesus denn erfasst und ergriffen? Wann hat er sich bekehrt? Wann hat er sein Leben Jesus geschenkt? Oder wann ist er getauft worden? Wie war das? Kann er sich noch erinnern, wie er untergetaucht, wie er wieder aufgetaucht ist? Vielleicht das Datum erinnern. Sollte uns dankbar machen. Und wir möchten jetzt ganz am Schluss noch den Vers, den letzten Vers uns anschauen, den Alfred auch schon zitiert hat. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Keiner von uns hat je auch nur ein annäherndes Wunder erlebt wie die Israeliten, aber ich glaube, dass fast jeder von uns schon mal eine besondere Begegnung mit dem Herrn hatte, sei es durch bestimmte Ereignisse, bestimmte Führungen, bestimmte Bibelworte, die ihn angesprochen haben. Ich glaube, jeder hat ihn schon mal erlebt und denkt mal drüber nach, wann es bei euch das letzte Mal war. Bei mir war es im Krankenhaus vor einigen Wochen, als ich so intensive Zeit mit dem Herrn hatte. Und mir geht es dann immer so, wenn man so intensive Zeit mit Jesus hat, weil man sich auch ihm Zeit, weil man ihm Zeit gibt und weil man auch dann angewiesen ist auf ihn. Ne? Manchmal denkt man, man kann alles selber regeln, aber wenn man dann im Krankenhaus liegt, dann kann man selber gar nichts mehr machen und dann ergreift man nach Jesus. Und wenn es so ist, dann stärkt es den Glauben. Dann hat man auch Gottesfurcht. Dann ist man auch dankbar. Dann lebt man einfach ganz, ganz nahe mit Jesus. Aber jeder, der das kennt, der kennt auch das umgekehrte Phänomen, dass wenn das überwunden ist, diese schwierige Zeit, dann flacht diese Nähe zu Jesus auch immer wieder ab. Und man kommt wieder in normale menschliche Fahrwasser. So ähnlich war es ja bei dem Volk auch. Die hatten hier das größte denkbare Wunder erlebt und haben Gott gefürchtet. Und dann ziehen sie in die Wüste und dann dauert es nicht lang, dass sie murren und dann sogar wieder nach Ägypten wollen, obwohl die Ägypter alle nicht mehr da sind. Aber so geht es uns auch, glaube ich. Und deswegen müssen wir gar nicht mit dem Finger auf die Ägypter zeigen, wie dumm die denn wären, sondern wir sollten eben auf uns schauen und sollten uns überlegen, warum ist das so? Und da könnt ihr auch im Hauskreis drüber nachdenken, warum sind so eindrückliche Erlebnisse mit Gott bei uns Menschen oft so wenig nachhaltig? Wieso ist es so, dass wir dann immer wieder ins Alte zurückfallen? Und vor allem auch, wie können wir es ändern? Wie können wir beharrlich an Gott dranbleiben? Ein Grund ist sicherlich, weil wir vergessliche Menschen sind. Deswegen ist es so schön, wenn wir uns untereinander Zeugnis geben, dass wir immer wieder ermutigt werden durch das, was andere mit Jesus erleben. Der Zeugnisgottesdienst, Bernd hat erzählt, vor 2-3 Wochen waren wir im Urlaub, aber der war so schön, weil so viele beigetragen haben und so viele erklärt haben, was sie mit Jesus und Gott erlebt haben. Das stärkt auch alle anderen. Im Hauskreis kann man das auch tun. Oder eben in den Erinnerungsfesten, die Gott auch dem Volk deswegen gegeben hat, wie das Passafest oder das Fest der ungesäuerten Brote oder auch das Fest zur Ehre der Erstgeburt, weil er eben wusste, dass die Menschen vergessen. Auch das sollte uns ermutigen, an diesen Möglichkeiten vielleicht an der Gebetsstunde teilzunehmen. Es muss ja nicht unbedingt die Montagsgebetsstunde sein, aber irgendein Gebet sollte man haben. Oder auch das Abendmahl muss man auch nicht in dem Abendmahl feiern, das wir feiern, aber man sollte es nicht ganz aus seinem Leben ausklammern. Es hilft einem einfach, sich wieder zu besinnen auf das Wesentliche. Ich möchte jetzt schließen mit dem, was ich eingangs gesagt habe, dass es in dieser Stelle um letztlich drei Wunder geht. Einmal um diese Teilung des Meeres, ein wahnsinniges Naturwunder, aber auch um das Wunder, dass Gott sein Volk eben wie einen Augapfel behütet und beschützt, das Böse wegnimmt und in dem Zusammenhang, in Bezug auf diese Parallele zur Taufe, die für mich da so wertvoll ist, auch um unsere eigene Errettung. Und wir wollen einfach dem Herrn, den wir zwar nicht sehen, den wir aber in uns tragen und von dem wir wissen, dass er da ist, dem wollen wir jetzt einfach nochmal danken. Jeder für sich. Ich bete noch abschließend und mutige euch, das mitzutragen in die Woche. Einfach dem Herrn dankbar zu sein dafür, dass er dich erkauft hat. Vater, wir Wir haben dich zwar noch nicht von Angesicht gesehen, aber wir sehen dich in der Natur, in der Schöpfung. Ich sehe dich in den Sternen besonders oder in den Tieren, die du so wunderbar gemacht hast, die oft überhaupt keine Funktion haben, aber die Menschen einfach erfreuen. Und ich sehe dich auch in deinem Wort, Vater Jesus. Wir danken dir, dass in deinem Wort so viel über dich steht und dass wir den Vater sehen. Und Vater, ich danke dir, dass du gerade kein rachsüchtiger Gott bist, der alles vertilgt, was nicht spurt, sondern dass du gnädig und gütig bist und dass du mit dem Ägyptern auch so lange Zeit und Geduld hattest und mit uns Menschen auch. Und ich danke dir, Herr, dass du uns annimmst, so wie wir sind. So wie wir sind, Herr. Und dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist und wir überhaupt nichts mehr tun müssen, sondern wir müssen nur all unsere Schuld an dein Kreuz heften und sozusagen mit all unserem alten Menschen an deinem Kreuz mit dir eins machen, in den Tod gehen und dann dürfen wir leben mit dir. Wir möchten dich loben, dich preisen, dir danken, Herr Jesus, dass du uns liebst, dass du unser Begleiter bist, dass du uns auch, so wie den Olaf, sicher zum Ziel führst, Herr, und dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann, Herr. Amen.